Ich glaube, dass wir in einer Generation von Frauen leben, die teilweise schon mit niedrigeren Spiegeln von Progesteron zur Welt kommen, als noch vor 70, 80 Jahren. Beim Testosteron gibt es ja eine riesen Datenlage tatsächlich. Ich hätte diese Daten gerne zum Progesteron. Und ich glaube, da würden wir unser blaues Wunder erleben, dass wahrscheinlich die Progesteronspiegel von Frauen in der jetzigen Zeit generell niedriger sind als früher.
Wann würdest du denn sagen, was sind so für dich so klassische Stichworte, wo du dran denkst, da lohnt es sich jetzt, die Hormone zu untersuchen?
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Hormone sind unsichtbar und trotzdem beeinflussen sie wahnsinnig viel. Sie beeinflussen, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir haben und ob wir uns wohl in unserem Körper fühlen. Sobald Beschwerden wie Erschöpfung, Stimmungsschwankungen oder Gewichtszunahme auftreten, beginnt dann eine schwierige Suche nach der Ursache. Liegt es jetzt wirklich an den Hormonen und wie können wir die überhaupt messen? Ist eine Blutuntersuchung sinnvoll oder machen doch mehr Speicheltests wirklich Sinn? Das wird ja von Fachleuten sehr, sehr unterschiedlich und kritisch angesehen. Macht es jetzt einen Unterschied, ob wir dann Hormone als Pflaster nehmen, gelen oder als Tablette? Was ist die richtige Art der Supplementation? Und für genau diese Fragestellungen spreche ich heute mit Dr. Katharina Maria Burkhardt. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, Autorin und wissenschaftliche Leiterin der Gesellschaft für humanidente Hormone. Sie beschäftigt sich insbesondere mit hormonellem Ungleichgewicht, verschiedenen Methoden der Hormonanalyse und der Anwendung humanidenter Hormone. Dabei wollen wir nicht nur sprechen, was für Möglichkeiten die Hormontherapie bieten, sondern wir schauen auch die Fragen ganz offen an, welche Grenzen die Diagnostik hat und die Punkte, bei denen Fachleute unterschiedlicher Meinung sind. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute in dem Podcast über dieses unfassbar wichtige und umso spannendere Thema mit uns zu sprechen.
Sehr gerne. Ich freue mich auch.
Wir wollen mit der Frage starten. Gab es jemals eine Frau oder eine konkrete Erfahrung, bei der du gemerkt hast, im Thema Hormone läuft in der Medizin irgendwas wirklich falsch?
Ja, also das war leider nicht nur ein Fall, das waren ganz, ganz viele. Aber das, was für mich wirklich sehr beeindruckend war, war das Thema Progesteron in der Schwangerschaft. Das heißt, wir haben gesehen, dass wenn wir Frauen schon beim Kinderwunsch oder bevor sie schwanger wurden, Progesteron verabreicht haben, dass es dann wichtig war, und da gibt's ja auch ziemlich eine gute Evidenz, dass sie das in den ersten paar Wochen der Schwangerschaft auch weiterbekommt, weil sonst einen Abortus droht. Da gibt's immer noch sehr, sehr viel Unwissen oder kein
Wissen. Also eine Fehlgeburt für jenige, die das Wort nicht wissen.
Genau. Und wir haben da leider ganz, ganz viele Fälle erlebt, wo es dann eben geheißen hat, ach, das brauchen Sie nicht, setzen Sie das doch ab. Das ist nicht so wichtig, jetzt sind Sie eh schwanger. Da sind leider einige, viele Frauen haben sozusagen ihre Kinder verloren. Und dafür habe ich sehr gekämpft und mich eingesetzt, dass das Einzug hält in die Medizin und dass das mittlerweile eigentlich zum Standard geworden ist im Kinderwunsch, oder die Fachleute im Bereich Kinderwunsch, die wissen das eh alle. Ja, die geben ihr Progesteron natürlich in den ersten Wochen weiter, weil das absolut essentiell ist. Das war für mich so ein früher Punkt. Und später war dann eigentlich so das Thema Nebennierenrinde und Cortisol, wo es dann immer heißt, ja, Burnout ist eine psychische Erkrankung. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, es ist eine biochemische Erkrankung, wo im Hintergrund ganz, ganz viele Mikronährstoffmängel da sind und eine Schwäche oder Erschöpfung der Nebennierenrinde mit einem ganz, ganz starken Mangel an Cortisol und DHA, meistens in Kombination schon. Und wenn wir das angeschaut haben in der Praxis, ich hatte keinen einzigen Fall gesehen, wo jemand mit schwerer Erschöpfung oder Burnout kein Cortisol- oder DHA-Defizit gehabt hätte. Das sind so die Geschichten, die mir einfallen, wo ich mir denke, ja, da gibt's immer noch Defizite.
Das sind ja natürlich zwei Riesenthemen. Ich meine, wenn man sein Kind wegen so etwas verliert, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie furchtbar das ist. Und das andere Thema, was du angesprochen hast mit Burnout-Erschöpfung, ist mittlerweile ja ein absolutes Massenphänomen. Wie hast du bei diesen Menschen gerade jetzt Cortisol und DHEA gemessen? Weil da streiten sich ja ganz viele darüber, muss man Cortisol jetzt morgens im Blut abnehmen, macht man ein Speichel-Tagesprofil und welche Werte sind da wirklich auffällig? Ich erlebe ganz bei vielen Patienten, die haben noch ein normales DHEA oder sogar ein erhöhtes DHEA und beim Cortisol ist morgens der Wert sehr niedrig und über den Tag über quasi kommt die erwartete Kurve und die Kurve, die der Mensch dann mit sich bringt, aneinander. Ja, dass es quasi nur dieser Morgenpeak fehlt. Was sind da deine Erfahrungen? Also wie würdest du das messen und ab wann würdest du sagen, ist das schon auffällig für dich?
Ja, ich würde mal sagen, Gott sei Dank ist es so, dass Cortisol im Speichel mittlerweile anerkannter Goldstandard ist. Ja, mit der LC-MS-Methode, das ist eine spezielle Messmethode. Das ist Liquid Chromatography, also Flüssigkeitschromatographie und Massenspektrometer. Und wenn man Cortisol idealerweise im Speichel über ein Tagesprofil und zusätzlich ein Awakening-Profil macht, ist das der Goldstandard. Das heißt, man misst in der Früh, in der ersten Stunde nach dem Aufstehen 5 Werte. Alle Viertelstunde gibt man eine Speichelprobe ab und dann über den Tag verteilt nochmal nach 1 Stunde, nach 2 Stunden, nach 3 Stunden, nach 5 Stunden und hat dann 7 bis 10 Speichelwerte über den Tag verteilt. Das wäre das Optimum. Ein einzelner Wert im Speichel macht auch keinen Sinn und ein einzelner Wert im Serum, um jetzt Stress abzubilden, ja, oder eine Nebennierenrindenschwäche, bringt uns ein einzelner Wert Cortisol im Serum relativ wenig. Wenn ich sage, ich möchte im Serum messen, muss ich dazu das CBG messen, das Cortisol-bindende Globulin oder Cortisol-Binding-Globulin. Weil dann kann ich über die sogenannte Coolens-Formel herausrechnen, wie viel von dem Cortisol ist frei, also an der Zelle wirksam im Körper vorhanden. Das ist ganz essentiell. Das DHEA kann man im Speichel als freies, aktives Hormon mitmessen. Das macht man einmal in der Früh und einmal zum Mittag. Und im Serum misst man das DHAS, ja, das ist eine sulfatierte Form, die wasserlöslich ist, die stellt aber eher den Speicher dar und weniger die aktive an der Zelle wirksame Funktion. Das ist wichtig, dass wir das unterscheiden.
Würdest du sagen, dass die Werte, ab wann sind die für dich auffällig? Hm. Weil was ich ganz häufig jetzt bei dem Cortisol-Speicheltest erlebe, ist, dass wir uns über den gesamten Tag hinweg noch in einer Normalkurve bewegen, aber wir eben halt morgens diesen Peak nicht mehr haben. Das heißt, quasi derjenige steigt schon mit dem Cortisol in den Tag ein, wie er dann auch am Nachmittag noch ist.
Ja.
Aber er bewegt sich zumindest in der Referenz des Labores. Ist das schon für dich auffällig oder würdest du sagen, nö, ja, wir sind ja hier also noch in der Referenz?
So wollen wir das natürlich nicht haben. Das heißt, wir wollen einen Morgenpeak. Das ist auch etwas, was Cortisol auszeichnet. In der Früh haben wir einen hohen Wert, der dann über den Tag langsam abfällt. Aber die meisten haben keinen Morgenpeak und die berichten aber auch, wie sich das anfühlt. Die sagen, ich fühle mich wie vom Traktor überfahren, ich fühle mich wie durchgekaut und ausgespuckt. Ja, ich komme nicht aus den Federn. Also die können das auch artikulieren. Das heißt, wir wollen das Cortisol in der Früh beim gepoolten Wert, das sind 3 Speichelproben, die gepoolt werden, wollen wir im oberen Drittel. Und wenn wir das Awakening-Profil machen, wo wir diese 5 Werte innerhalb dieser Stunde haben, wollen wir so einen kleinen Hügel haben in der Früh. Ja? Und trotzdem wäre ich dort gerne im oberen Drittel. Das ist eine gesunde Kurve. Das heißt, diese Menschen fühlen sich wohl, die sind agil, die sind leistungsstark, die kommen aus dem Bett. Die mit diesen niedrigen Werten sind teilweise auch schon adaptiert und haben sich daran gewöhnt, ja, dass sie halt knautschig aufstehen. Da heißt dann immer, sprich mich bitte keiner an, ohne meinen ersten Kaffee und so weiter. Oder man sagt, ich brauche mal 2 Stunden, bis ich überhaupt wach bin. Aber das ist kein Normalzustand. Also möglicherweise ein adaptierter Normalzustand, aber kein Optimalzustand.
Jetzt haben ja ganz, ganz viele Menschen Probleme mit Müdigkeit, auch gerade was du angesprochen hast, morgens schlecht aus dem Bett kommen, irgendwie ist der Schlaf auch nicht richtig erholsam oder wir haben Stimmungsschwankungen. Wann würdest du denn sagen, was sind so für dich so klassische Stichworte, wo du dran denkst, da lohnt es sich jetzt, die Hormone zu untersuchen?
Also es lohnt sich immer, die Hormone zu untersuchen. Das liegt daran, dass ich Hormonwissenschaftlerin bin und Hormone liebe. Also sage ich, alles hängt immer mit den Hormonen zusammen. Aber jetzt Spaß beiseite. Cortisol und DHA sollten wir uns anschauen bei Immundefiziten, wenn Menschen sich ständig verkühlen, dahinkränkeln, ja, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind, wenn sie nicht mehr gut Muskeln aufbauen können, wenn sie Entzündungen im Körper haben, Autoimmunprozesse am Laufen sind. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Symptome, die dafür sprechen, dass hier im Bereich der Nebennierenrindenfunktion etwas schiefläuft. Und ich glaube, besser einmal zu viel nachgeschaut, gerade bei Cortisol und DHA, weil oft täuscht man sich. Man glaubt, oh, das ist hoch, dabei ist es schon komplett erschöpft. Bei LeistungssportlerInnen, die ich Jahre betreut habe, habe ich eigentlich selten gute Cortisolspiegel gesehen und ganz selten hohe. Die hatten alle diese, wir nennen das Tod-aus-Linien. Ja, kein Morgenpeak und auch keine rechte Bewegung über den Tag verteilt. Und es ist wirklich absolut essentiell, da genauer hinzuschauen.
Wenn wir jetzt bei dem Thema Sportler bleiben, das waren ja wahrscheinlich junge Menschen, die eigentlich auf dem Peak ihrer Leistungsfähigkeit sind oder sein sollten. Was ist dann deiner Meinung nach der Grund für diese schlechten Werte gewesen? Ist es einfach eine Überforderung gewesen oder haben da andere Prozesse im Körper nicht mehr funktioniert?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ganz unterschiedlich. Aber ganz viele, die zu uns gekommen sind, hatten natürlich Probleme. Sonst wären die ja nicht gekommen. Wir haben jetzt kein Screening gemacht, einfach durch alle gesunden Leistungssportler. Sondern die, die bei uns waren, hatten immer wieder Verletzungen oder Immundefizite, Leistungsschwäche, psychische Probleme, alles Mögliche. Was ich aber sagen kann, dass immer mit diesen niedrigen Cortisol- und DHA-Werten immer assoziiert war, dass sie sich schlecht ernährt haben, dass sie keine Kofaktoren zugeführt haben. Die hatten alle extreme Mikronährstoffdefizite. Das heißt, die wichtigsten Kofaktoren für die Synthese von den Nebennierenrindenhormonen haben gefehlt. Die hatten Defizite bei Vitamin C, bei Magnesium, bei D3, bei den B-Vitaminen, bei Q10. Einfach alles essentielle Stoffe, gerade im Leistungssport. Und da ist auch in manchen Bereichen immer noch viel zu wenig Aufklärung. Und natürlich der Lifestyle, haben sich reingezischt, weißt du, Pizza, Döner, Kebab und Spaghetti und McDonald's. Das war so die SportlerInnen-Ernährung. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass das nicht funktioniert.
Was ist das Häufigste, was du bei den Sportlern gefunden hast? War das dann wirklich ein Cortisol-DHEA-Thema? Oder waren da auch andere Hormone betroffen, sowas wie Testosteron, Östrogen, Progesteron, was du am Anfang angesprochen hast? Was haben die für ein Bild denn gezeigt?
Also ich hatte hauptsächlich junge Männer aus dem Bereich Fußball und Eishockey bei mir. Weniger Frauen, also mehr junge Männer. Die hatten tatsächlich teilweise auch schon Testosterondefizite, die man im Blut und im Speichel feststellen konnte. Aber absolut eklatant und immer vorherrschend war das niedrige Cortisol und einfach die Mikronährstoffdefizite. Also die hatten alle zu wenig D3, Magnesium, Zink, also alle Kofaktoren, die einfach absolut essentiell sind, haben denen gefehlt, weil die wurden auch nicht substituiert. Die meisten nehmen Magnesiumoxid oder Citrat immer noch, sagen dann, sie leiden unter Durchfall, anstatt dass jemand mal auf die Idee käme, vielleicht eine andere Verbindung rauszusuchen, wie Magnesiumbisglycinat oder ein Taurat oder Malat. Gerade Malat, Magnesiummalat ist für Sportler fantastisch. Ja, weil das einfach gegen diese tiefe Erschöpfung wirkt, und direkt in den Mitochondrien auch wirkt und einfach die Leistungsfähigkeit steigert. Also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Ich sehe immer wieder Patienten, die sehr, sehr unter Stress leiden. Und wenn wir da Cortisol, DHEA messen, erlebe ich häufig, dass DHEAS erhöht ist. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist, wenn du in deiner Einstiegsantwort hast du ja gesagt, das ist das Speicherhormon beziehungsweise das Depot. Das heißt, der Körper bereitet sich da schon auf längere schlechte Zeiten vor, auf längere Zeiten Stress oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also DHEA und auch DHS sind relativ sensible Marker, die sehr stark auf Stress, Immunentgleisungen und so weiter reagieren, auch auf Entzündungen. Das heißt, wenn man einen Infekt hatte, das kennt man vom CRP, ja, man sagt immer, der hinkt hinterher, wenn man nach einer Verkühlung oder einem grippalen Infekt ein, zwei Wochen später ein CRP misst, ist der hoch. Beim DHEA ist es gleich, weil was macht der Körper, wenn der Stress hat, wenn der in einer Überbeanspruchung ist, wenn er einen Infekt hat, wenn eine Entzündung da ist oder ein Autoimmunprozess, schüttet er vermehrt DHEA aus oder produziert vermehrt die Speicherform, so circa wie du gesagt hast, ja, um gewappnet zu sein, um hier alles Mögliche abzuwehren. Das ist immer ein super guter Hinweis auf eine Entzündung im Körper, einen Autoimmunprozess oder irgendein Entzündungsgeschehen oder auf ein infektiöses Geschehen. Es kann auch ein chronisch infektiöses Geschehen sein, wie chronische Borreliose oder chronischer Epstein-Barr-Virus, Chlamydien, Yersinien, was auch immer. Das ist immer so ein Hinweis, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Das Spannende ist ja, ganz viele Menschen haben diese Symptome, die wir angesprochen haben, Müdigkeit, Erschöpfung. Wie sieht jetzt wirklich eine gute Diagnostik aus? Du hast es angesprochen, beim Cortisol machst du das Tagesprofil, du machst das Awakening-Profil, was auch Speichel ist. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, Speichel zeigt die freien Hormone, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Misst du bei denen automatisch Cortisol auch im Blut oder machst du im Blut nur das DHEAS? Und wo, sagst du, ist dir Blut bei den Hormonen besonders wichtig und wo Speichel?
Also, ich möchte gleich auch mal sagen, ich messe gar nicht mehr, ich gebe nur meinen Auftrag, ja, und supervidiere und berate Ärztinnen und Ärzte oder Therapeutinnen. Ich bin seit 3 bis 4 Jahren schon nicht mehr in der Praxis, sondern eher in der Forschung tätig. Nur einfach zur Information, nicht, dass die Telefone dann ja heiß laufen.
Danke.
Genau, aber ich sehe natürlich ganz, ganz viele Befunde und ich sage immer, Speichel und Blut zu kombinieren ist das Beste, was man machen kann. Kommt immer drauf an, sind wir in der Männer- oder in der Frauenmedizin zu Hause, sind wir in der Stressmedizin, um was geht's jetzt genau? Speichel zeigt einfach die freie Fraktion der verfügbaren Hormone, die dann an den Zellen wirksam sind. Das will ich manchmal einfach wissen. Vor allem will ich es beim Cortisol wissen und beim DHA will ich beides wissen. Das heißt, ich habe immer bevorzugt beides gemacht. Und im Blut sehe ich die Leistung der Drüsen. Das ist ja das, was ich wissen will. Vor allem bei Frauen in bestimmten Übergangsphasen im Klimakterium wollen wir ja schauen, wie aktiv sind noch die Drüsen. Der Vorteil im Serum ist, ich sehe beides. Wenn ich so schlau bin, die Transport- oder Bindungsproteine dazu zu bestimmen, das heißt, ich mache die gebundenen Hormone, ich messe die Bindungs- und Transportproteine und kann dann herausrechnen. Beim Testosteron ist das Labor so nett und macht das ganz automatisch. Wenn man ein Testosteron und ein SHBG bestimmt, kriegt man automatisch den freien Androgenindex geliefert. Es gibt auch ein bioverfügbares Testosteron, das ist das, das nur an Albumin bindet, und ein freies Testosteron, das heißt, das ist dann wirklich das freie Hormon, das entspricht circa dem, was ich dann im Speichel messe. Das kann man auch relativ gut vergleichen. Wir haben das bei tausenden Befunden gemacht. Es ist sehr, sehr ähnlich. Ja, Estradiol im Serum zeigt wieder die Drüsenleistung. Dazu brauche ich wieder ein SHBG. Nur leider haben wir hier keine Berechnungsmethode. Es ist grundsätzlich immer die Frage, was will ich anschauen, was will ich wissen, was sind die Symptome und was ist das Ziel? Und dann muss ich mich entscheiden, was messe ich wo. Das kann man jetzt nicht so einheitlich für alles leider sagen.
Wie kommt es dann, dass, also ich habe verstanden, idealerweise haben wir beide Werte, einerseits Speichel für die freien Hormone, dann im Blut als Speicher bzw. Drüsenleistung, wo wir dann auch die freien Hormone über die Korrelation mit dem Bindungseiweiß berechnen. Wie kommt es dann, dass diese Speicheltests von, sage ich mal, vielen Wissenschaftlern und ich sag mal auch Endokrinologen, Fachärzte für Hormone nicht positiv gesehen werden? Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Da müsstest du die selbst fragen am besten. Aber ich versuch's zu erklären. Ich glaube tatsächlich, das wird einfach noch ein paar Jahre dauern. Es geht auch um die Methodik bei der Speichelanalyse. Das wird ja genau mit ELISA großteils gemacht. Es gibt zwar in den USA Labore, die arbeiten schon mit LC-MS. Das ist natürlich die viel genauere Methode und wird auch der Goldstandard werden. Cortisol im Speichel ist etabliert und evidence-based und Standard. Ja, das wird in ganz, ganz vielen Kliniken, auf der Sportmedizin, in der Psychiatrie bereits angewandt. Da brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Bei den Sexualhormonen verstehe ich es. Ich glaube, der Kritikpunkt ist, dass wir natürlich die Drüsenleistung im Hintergrund nicht sehen und wir sehen auch keine Transportproteine. Weil wenn ich freie Hormone messe, muss ich auch wissen, wie hoch ist SHBG oder CBG oder Albumin. Ich kann nicht nur den freien Wert hernehmen im Speichel und sagen, so, juhu, darauf baue ich jetzt meine Therapie auf. Deswegen sage ich, entweder kann ich gut rechnen, ja, und das im Serum alles gut abbilden und mache aber wirklich die Transportproteine dazu, vor allem das CBG, das brauche ich fürs Cortisol und fürs Progesteron. Wenn ich das nicht mache und kann, ist es gut, den Speichel dazu zu machen und das zu kombinieren. Das ist natürlich auch eine Preisfrage. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich werden die Hormone im Blut alle bezahlt. Was ich gehört habe, ist das in Deutschland schon gar nicht mehr so. Und dann muss man einfach clever sein und entscheiden, auch aufgrund des Budgets und immer bitte der Sinnhaftigkeit. Weil ich halte es nicht für sinnvoll, immer bei allen alle Werte zu machen und Tausende von Euro da auszugeben, wenn es überhaupt keine Notwendigkeit dafür gibt. Ja.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Wenn du jetzt jemanden hast, eine Frau, wo du das Gefühl hast, da fehlen Östrogen, Progesteron, habe ich verstanden, du machst quasi Speichel und Blut, um eine Ausgangslage zu haben. Würdest du sagen, dass dann in einer laufenden Therapie Speichel oder Blut überlegen ist? Oder würdest du auch unter einer laufenden Therapie beides weiter kontrollieren?
Ja, unter einer laufenden Therapie ist mal das Allerwichtigste, wie geht's der Patientin oder dem Patient? Okay, das heißt, die Klinik steht mal über allem. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist vielen ganz klar, aber manchen immer noch nicht. Wir behandeln hier keine Befunde, sondern Menschen. Das, ja, es klingt so lapidar, aber ich meine es wirklich genauso, wie ich sage.
Ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Der Patient sitzt heulend vor mir, aber die Hormone passen im Labor nicht. Da muss noch mehr rein.
Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen abhängig davon, substituierst du die Hormone oral oder transdermal oder vaginal oder rektal oder bukal über die Wangentasche oder als Nasenspray. Das macht einen Unterschied von der Pharmakokinetik, also wie der Körper das verteilt und verstoffwechselt. Und dahingehend suchen wir eigentlich auch das Testmedium aus. Wenn ich zum Beispiel Progesteron transdermal verabreiche, bei jungen Frauen mit PMS in der zweiten Zyklushälfte, ich will das kontrollieren, schaue ich im Speichel nach. Aber nur, wenn ich es kontrollieren will, weil wenn es dieser Frau besser geht, muss ich es nicht unbedingt kontrollieren, das ist meine Meinung. Wenn ich in einer Range therapiere, die physiologisch ist und den Leitlinien entspricht. Es gibt für Progesteron vorgegebene Dosierungen, wo wir uns bewegen können. Solange ich nicht supraphysiologisch dosiere, da gibt es ja auch Gründe, warum ich das tun muss. Zum Beispiel bei einer prämaturen Ovarialinsuffizienz, wo das notwendig ist, dass wir sehr hoch dosiert Progesteron und Estradiol zuführen. Da messe ich natürlich im Serum und auch da werde ich hohe Werte haben. Aber dann gibt es manche, die messen dann im Speichel und fallen vom Stuhl, weil sie natürlich extrem hohe Werte haben. Aber das tut nichts zur Sache, weil hier sind wir in der Pharmakotherapie. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie appliziere ich ein Hormon? Mache ich Balancetherapie? Mache ich Pharmakotherapie? Orientiere ich mich bevorzugt an der Klinik, die für mich über allem steht? Bitte einmal im Jahr einen Serumtest machen, einfach auch zur Absicherung. Manche machen dann gar keine Tests mehr, davon halte ich auch nichts. Wenn wir eine Therapie starten, macht es Sinn, nochmal nach 3 bis 6 Monaten Klinik und Befund aufeinander abzustimmen, sich gute Gedanken dazu zu machen, schlaue Gedanken, pharmakokinetisch richtige Gedanken, ja, und dann die Therapie umzustellen, einzustellen, neu auszutarieren.
Jetzt ist ja der Standard, den die Frauen gerade in der Perimenopause bekommen, Östrogen als Gel, Progesteron als Tablette. Was findest du daran gut und was findest du daran verbesserungswürdig? Weil du hast ja jetzt sehr viel mehr unterschiedliche Applikationsformen genannt, wie nur diese beiden.
Ja, also es gibt tatsächlich auch mehr. Also wir haben ja noch das Estriol, das vaginal angewandt wird. Und es gibt auch in Deutschland eine Fertigarznei mit transdermalem Progesteron, das für zyklusbedingtes Brustspannen eingesetzt wird. Dann gibt es eine DHEA-Vaginal-Fertigarznei. Aber das, was wir halt kennen, ist genau wie du sagst, Estradiol transdermal, Progesteron oral oder vaginal. Dafür ist die Zulassung auch da. Und ich würde sagen, das deckt schon ganz schön viel ab. Und ich bin eigentlich ziemlich happy, dass wir vor allem das Estradiol transdermal verabreichen und nicht mehr oral. Das ist Gott sei Dank jetzt endlich etabliert und angekommen. Das Progesteron oral ist ganz, ganz wichtig für den Endometriumschutz unter einer Östrogentherapie und der Hammer für den Schlaf. Weil wenn ich Progesteron oral zuführe, wird es über den First-Pass-Effekt der Leber verstoffwechselt, in Allopregnanolon umgewandelt und dieses dockt dann im Gehirn an GABA-A-Rezeptoren und macht uns schläfrig. Ja, das sediert, das macht müde. Eine ganz wunderbare Wirkung und wir schlagen 2 Fliegen mit einer Klappe. Guter Schlaf und Schutz der Gebärmutter. Jetzt gibt es aber natürlich noch viele, viele andere Themen, die Frauen berühren und Symptome, die sie haben, wo wir nur mit diesen 2 Fertigarzneien nicht sehr weit kommen. Und da kommen andere Hormone zum Einsatz, wo es gar keine Fertigarznei gibt, nämlich DHA oral, transdermal, Hydrocortison transdermal, Pregnenolon, ein Neurosteroid, das ganz, ganz wichtig ist für Leistungsfähigkeit, für Klarheit im Gehirn, ja, Konzentration, Gedächtnis, wirkt auch gegen Entzündung, entspannen das vielleicht Seiteninformation, Pregnenolon wäre eigentlich das erste Antirheumatikum. Und zwar bevor Cortison überhaupt entdeckt wurde und entwickelt wurde und eingeführt wurde, hat man den rheumatischen Formenkreis mit Pregnenolon behandelt und therapiert und es hat ganz gut funktioniert. Kommt man auch wieder ein bisschen zurück, ja, als Add-on sozusagen.
Das heißt, also Progesteron, das wollte ich gerade noch einwerfen, die stelle ich mir immer so als die häusliche Freundin vor, die macht alles daheim schön, gemütlich und sorgt vor allem für Ruhe und Entspannung. Ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie man sich Progesteron vorstellen kann und deswegen viele Frauen leiden ja gerade in der Perimenopause dann unter Schlafstörungen, unter so einer inneren Unruhe. Und korrigiere mich, wenn ich da irgendwas Falsches sage. Das kommt, glaube ich, vor allem dadurch, dass das Progesteron dann abgefallen ist.
So ist es. Das ist ja das Erste, das zu sinken beginnt, bereits ganz leicht in der Prämenopause. In der Perimenopause sinkt es dann drastisch, vor allem in der frühen Perimenopause. In der späten pendelt sich's auf einem sehr niedrigen Niveau ein und dort beginnen dann die Östrogene, besonders das E2, das Estradiol, zu schwanken. Und da wird's dann richtig lustig. Also das ist so die schwierigste Phase, finde ich, ja, wo dieses Hormonchaos herrscht, so ähnlich wie in der Pubertät. In der Pubertät fängt alles an zu wachsen und zu blühen und in der Perimenopause geht's in die andere Richtung zurück. Und das ist dann auch oft manchmal etwas, wenn zu Hause perimenopausale Mütter mit pubertierenden Jugendlichen zusammenkommen, wird es dann oft spannend. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir beim Progesteron anders denken. Und ich weiß, das ist auch wieder etwas, was nicht anerkannt ist. Aber wir haben so viele Daten gesammelt die letzten 20 Jahre, dass transdermales Progesteron Frauen vor allem in der zweiten Zyklushälfte bei PMS unglaublich unterstützt. Und die haben noch keine Schlafstörungen oder brauchen nicht diesen sedierenden Effekt. Die brauchen den stimmungsaufhellenden Effekt vom Progesteron. Und das kann ich über eine transdermale Gabe wunderbar erreichen. Und wenn Frauen regelmäßig abbluten und keine Östrogene zuführen, kann ich Progesteron durchaus transdermal verabreichen. Und da gibt's halt die Kritik, ja, das kommt nicht an über die Haut und so weiter. Aber unsere Erfahrung spricht dagegen. Und wir haben jetzt auch gerade eine große Studie, die wir jetzt bald starten, wo wir das auch nochmal untersuchen, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass man im falschen Testmedium gemessen hat. Ich glaube, Progesteron transdermal verabreicht, sieht man fast nur im Speichel und kaum im Serum. Man müsste das CBG und das Albumin dazu bestimmen, dann würde man vielleicht in diese Richtung kommen. Aber nur über das Gesamtprogesteron im Serum ist es nicht abbildbar.
Du hast kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass du froh bist, dass Östrogen nicht mehr als Tablette gegeben wird, sondern jetzt geschmiert wird. Es gibt aber ja einige bioidentische Hormone oder auch, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, Richtungen, die alle Hormone oral geben. Wie stehst du dazu? Warum bist du froh, dass Östrogen nicht mehr oral gegeben wird? Was ist das Problem dabei?
Du bringst mich jetzt in eine Lage hier. Es ist so, dass die oral verabreichten Hormone in dieser speziellen Therapie, die werden in Fett eingearbeitet, entweder in Olivenöl. Manche machen das mit Kakaobutter. Das nennt sich dann Lipocaps. Und es besteht die Idee, die für mich jetzt wissenschaftlich nicht ganz nachvollziehbar ist, dass diese oral zugeführten, in Fett gelösten Hormone den First-Pass-Effekt der Leber umgehen. Ich habe das nur noch nicht ganz genau nachvollziehen können. Ich bin da sehr, sehr offen für Erklärungen und Ideen. Aber mir ist es jetzt nicht ganz klar. Vielleicht verstehe ich auch einfach irgendwas nicht. Ja. Grundsätzlich halten wir uns ja hier an die Leitlinien und sagen, Estradiol soll ganz bevorzugt transdermal verabreicht werden, weil es möglicherweise ansonsten negative Auswirkungen haben könnte. Ja, auf kardiovaskuläre Effekte können auftreten. Es kann thrombotische Effekte haben.
Also Herz-Kreislauf.
Bei der Antibabypille auch. Und deswegen versucht man das zu vermeiden. Also das Risiko übersteigt eigentlich den Nutzen bei der oralen Zufuhr von Estradiol. Deswegen gibt man es transdermal und es wirkt genauso gut.
Okay, habe ich verstanden. Ich interessiere mich jetzt brennend für die Hormone einer Frau. Dann kann ich doch einfach loslegen, oder? Ich kann doch einfach irgendwann messen, die kommt nachmittags bei mir in die Sprechstunde. Dann setze ich direkt die Nadel an und nehme Blut ab. Was würdest du da sagen? Ist doch gut, oder? Können wir endlich messen.
Ja, das kannst du gerne machen. Die Frage ist, wie viel Sinn das dann macht. Also, wenn Frauen noch im Zyklus sind, musst du dir überlegen, okay, was will ich denn jetzt wissen? Will ich die grundsätzliche Drüsenleistung? Dann kann ich einen Basiswert machen am Zyklustag 2 bis 3, wie das die Gynäkologinnen machen. Wenn ich wissen will, ja, wird es hier einen Eisprung geben oder steigt das Estradiol kurz vor dem Eisprung an, messe ich am Zyklustag 10 bis 12. Möchte ich wissen, hat ein Eisprung stattgefunden, messe ich am Progesteron-Peak, Zyklustag 19 bis 21 und schaue mir das an. Jetzt sagen dann alle, ja, die Katharina hat ja einen Knall. Ja, soll ich jetzt dreimal in einem Zyklus Hormone messen? Dann sage ich, nein, natürlich nicht. Aber die Frage ist, was will ich wissen? Und bitte, wenn dann eine Kontrolle gemacht wird unter laufender Therapie, halte ich es für absolut essentiell, dass wieder am selben Zyklustag gemessen wird, zur selben Uhrzeit gemessen wird und immer unter laufender Therapie mit demselben Abstand zur Hormongabe. Immer. Ansonsten kannst du die Werte nicht vergleichen. Also du kannst schon, aber die Sinnhaftigkeit dessen sei dann auch dahingestellt. Und wenn wir messen, sage ich immer, dann machen wir es bitte ordentlich nach einem Schema. Ist auch bei der Schilddrüse absolut essentiell. TSH hat unterschiedlichste Werte über den Tag verteilt. Ja, das ist nicht zirkadian, aber es hat Ausschüttungspulse. Und das sieht so ein bisschen wie so ein Busen aus, wenn man sich das anschaut, ja, so über den Tag verteilt. Und es ist ein Unterschied, ob ich um 7 in der Früh oder um 11 Uhr am Vormittag TSH oder FT3 und FT4 messe. Auch beim Testosteron absolut entscheidend. Da haben wir die höchsten Werte am Vormittag zwischen 7 und 10 Uhr. Das heißt, wenn ich messe, dann mit System.
Hast du da ein System gerade bei der Schilddrüse? Also wenn du sagst, oder ist es da vor allem wichtig, wenn ich bei einem um 7 Uhr messe, dann muss ich es auch beim nächsten Mal um 7 Uhr messen, damit ich es vergleichen kann. Oder kann ich auch sagen, ich kann um 11 Uhr messen, aber dann muss ich halt beim nächsten Mal auch um 11 Uhr messen. Was ist da für dich entscheidender?
Das kannst du machen. Die Frage ist ja auch, wie stellst du die Schilddrüse ein? Machst du die Therapie nach Befund? Wenn du die Therapie nach Befund machst, musst du immer zur gleichen Uhrzeit messen. Und ich würde so früh wie möglich messen. Und dann ist wirklich der Testabstand auch ganz, ganz wichtig. Vom T4 jetzt weniger, weil das hat ja eine relativ lange Halbwertszeit, aber vor allem, wenn T3 eingenommen wird, ja, ist das absolut essentiell. Bitte bei Frauen ist die Schilddrüse auch zyklusabhängig, ist die unterschiedlich am Werkeln. Das ist ganz, ganz essentiell, das auch zu berücksichtigen und bitte die Jahreszeit. Wenn ich jetzt sage, ich mache das Ganze nur zweimal im Jahr, ja, dann bitte nicht im Frühling und im Sommer, sondern dann im Frühling innerhalb von 2 Monaten ist okay und im Herbst dann auch. Idealerweise selber Zyklustag, selbe Uhrzeit. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist, das zu bewerkstelligen. Und dann ist man krank oder dann hat die Ohr die zu oder dann hat der Thomas keine Zeit oder was auch immer. Aber man kann die Leute ja auch mit einer Überweisung ins Labor schicken. Ja, das geht auch. So oft dann der einfachere Weg. Ja. Genau.
Und das, was ich bei dir auch da bei dem Schilddrüsenthema raushöre, eher auf die Symptome, auf das Befinden des Menschen achten und weniger strikt nach TSH, FT3, FT4 einstellen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Du hast es nicht falsch interpretiert, aber vielleicht ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, dass bei der Schilddrüse tatsächlich das Befinden die oberste Prämisse ist, weil daran kann ich alles ablesen. Und wichtig ist auch, dass Ärztinnen und Ärzte wieder lernen, Schilddrüsenpatientinnen zu lesen. Wenn man die nämlich gut anschaut und eine gute Diagnostik und Anamnese macht, sieht man eigentlich alles, was man wissen will. Das sehe ich an der Atmung, das sehe ich an den Haaren, an der Haut, an der Gesichtsfarbe und an so, so vielen Merkmalen, wie es denen geht und wie es mit der Schilddrüse bestellt ist. Ich würde mir wünschen, dass da wieder mehr hingeschaut wird und Fokus drauf gelegt wird. Natürlich sage ich jetzt nicht, ach, der Patientin geht's gut, die hat ein TSH von 50, FT3, FT4 ist nicht mehr messbar, ja wunderbar, das lassen wir so. Na, so machen wir das natürlich nicht. Das Faszinierende ist, dass ganz viele Menschen adaptieren. Und das ist eigentlich das größte Wunder der Biologie. Wir lernen mit den Umständen und Gegebenheiten und den fürchterlichen Situationen, in denen wir uns befinden, umzugehen und auch der Körper adaptiert. Viele leben mit einem TSH von 10 super gut. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, was mache ich mit dem? Knall ich dem mit Schilddrüsenhormonen rein? Oder schaue ich vielleicht erstmal, ist der versorgt mit Selen, mit Jod, mit Zink, mit Eisen? Also mit allen wichtigsten Schilddrüsen-Kofaktoren. Wie ist der Lifestyle? Was ist da sonst am Laufen? Versuch erst das, ja, anzugehen. Und meistens passiert ja dann eh schon was auch am Befund und auch beim Befinden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir auf die Schilddrüse präventiv auch einwirken sollten, weil wenn Werte entgleisen und das Befinden noch stabil ist, dürfen wir nicht wegschauen und sagen, ach, das kontrollieren wir in einem Jahr wieder, und passt schon. Ja, das ist zu wenig.
Was ist denn deiner Erfahrung nach einer der häufigsten Gründe, dass die Hormone aus den normalen Fugen geraten. Ich meine, Prämenopause und Perimenopause, kann man sagen, ist ein normaler, natürlicher Prozess. Was ist aber mit PMS-Beschwerden? Da habe ich bei dir auch rausgehört, wir können mit Progesteron transdermal eventuell hier eine Unterstützung schaffen. Das würde ja aber bedeuten, dass der Körper selbstständig nicht genügend Progesteron bildet. Warum ist das so?
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung, die ist sehr wichtig und sehr spannend. Da sitzt man wahrscheinlich noch eine Woche, aber ich versuche ein bisschen, ja, das zusammenzufassen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft leben, die dem Wohlbefinden eines Menschen nicht sehr zuträglich ist. Ja, so möchte ich das mal vorsichtig formulieren. Wir sind umgeben von massiven Anforderungen, von massivem Stress. Wir sind umgeben von endokrinen Disruptoren oder Xenohormonen. Ja, das sind Stoffe, die unsere körpereigenen Hormone nachahmen und auch an Hormonrezeptoren binden können und diese blockieren. Man nennt das kompetitive Rezeptorhemmung. Wir haben ein Trinkwasser, das teilweise eben auch, ja, verseucht klingt so heftig, dieses Wort, aber gewisse Stoffe beinhaltet, die uns auch nicht zuträglich sind, dann leben wir oft 10 Leben in einem. Ich glaube, dass durch Internet, Social Media, dass es das auch nicht wirklich besser macht für ganz viele Menschen. Und natürlich diverse Krisen, die uns so umgeben. Eine Geschichte, die ich mir gerne in einer Studie anschauen möchte. Ich glaube, dass wir in einer Generation von Frauen leben, die teilweise schon mit niedrigeren Spiegeln von Progesteron zur Welt kommen, als noch vor 70, 80 Jahren, vor Einführung der Antibabypille und dieses stressigen, nicht mehr, wie soll ich sagen, gesunden, normalen Lebensstils, den man früher vielleicht noch hatte. Beim Testosteron gibt es ja eine riesen Datenlage tatsächlich, ja. Und es gibt auch zu Spermienanzahl eine riesen Datenlage. Ich hätte diese Daten gerne zum Progesteron. Und ich glaube, da würden wir unser blaues Wunder erleben. Ja, dass wahrscheinlich die Progesteronspiegel von Frauen in der jetzigen Zeit generell niedriger sind als früher. Und es gibt viele Einflussfaktoren, definitiv, aber ich glaube, dass die Xenohormone und die endokrinen Disruptoren definitiv ein großes Puzzlestück sind.
Einfach für alle, die jetzt zuhören und vielleicht mit den beiden Begriffen nicht so ganz firm sind, das heißt, das sind meistens Stoffe aus Plastik. BPA ist, glaube ich, so mit einer der bekanntesten, wo dann immer auf den Babyfläschchen draufsteht, BPA-free. Das heißt, gerade Kosmetiker haben, glaube ich, auch viele solche endokrinen Disruptoren, Xenobiotika. Und das schleust sich dann in den Körper ein, dockt an die gleichen Rezeptoren an, hat dort aber nicht die Wirkung, blockiert aber dann die Abbauwege in der Leber, ja, weil es über die gleichen Enzyme auch abgebaut wird. Und so hat man dann eine Kaskade von hormonellen Problemen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Hast du gut zusammengefasst, ja.
Wie ist es? Ich habe jetzt rausgehört, wir haben eine Datenlage zu Testosteron und ich habe auch schon mal sowas gehört gehabt, dass die Männer heutzutage weniger Testosteron haben als früher und das sich auch negativ auf die Spermien auswirkt. Was ich spannend finde ist, ja, wir haben eine super stressige Umwelt, aber wenn du jetzt sagst, wir gehen 70 Jahre zurück, das war Ende Kriegszeit,
ja,
das ist ja auch super stressig und trotzdem erlebe ich natürlich Patienten aus dieser Zeit, die super gesund alt werden, obwohl sie jetzt schon lange keinen gesunden Lebensstil mehr haben und in der Kindheit völlige Mangelernährung erlebt haben und Krieg und Traumata und keine bedürfnisorientierte Erziehung genossen haben und weiß der Kuckuck was. Hast du dazu eine Meinung? Wie stehst du dazu? Wie kann das sein, dass diese Generation, die unter solchen Belastungen gelebt hat, mehr Testosteron hatte wie die heutige?
Also ich kann nur spekulieren. Ja, weil ich es natürlich nicht weiß. Aber ich glaube, ein gesunder Lebensstil beinhaltet viel natürliche Bewegung und viel Natur. Und das ist was, was wir definitiv nicht mehr haben. Weil wenn ich mir die Biohacker und alle anschaue, die da voll Gas geben, die den ganzen Tag eigentlich Stress haben, damit sie all ihre tollen Vorgaben, die sie sich da stellen, erfüllen, ist das einfach nur purer Stress. Und früher waren die Leute auf dem Feld und haben das Heu zusammengerechnet und keine Ahnung, was die noch alles gemacht haben. Und ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, ich glaube, dass das Leben früher naturnaher und natürlicher war. Bitte nicht falsch verstehen, ein Krieg ist nicht natürlich, ja, um Gottes Willen. Das, was da danach kam und auch vielleicht dieser Aufschwung. Aber wenn ich mir junge Menschen ansehe, wobei jetzt die neue Generation, die geht ja da schon wieder ein bisschen dagegen. Ja, die geht gegen dieses alles nur KI und alles nur Social Media und so weiter. Die sagen, hey, wisst's was, wir kaufen uns Secondhand-Kleidung und scheißen auf den ganzen Irrsinn und gehen lieber in den Wald, als den ganzen Tag auf dem Handy zu sein. Weil die sagen, so kann das nicht weitergehen. Ja, es macht Sucht, ja, und diese Dopamin-Themen, das wissen wir. Ich glaube, dass das einfach, dass das extrem ungesund ist. Und ich kann dir einfach nur auch von mir sagen, wie oft ich gern meine Handys irgendwo versenken würde, ja, und mir denk, ach, das Leben wäre so schön. Da gibt's so einen coolen Spruch, als die Telefone noch angebunden waren, war das Leben noch schön.
Mhm. Den habe ich auch schon mal gehört gehabt. Ja, es ist, das Leben hat sich dadurch wirklich massiv verändert. Also das sehe ich sehr, sehr ähnlich tatsächlich zu dir. Hat mich einfach interessiert, was du da als Hormonexpertin dazu meinst. Meine Abschlussfrage wäre, es kursiert ja auch viel Angst um das Thema Hormongabe. Gerade bei dem Thema Östrogen, Progesteron mit Brustkrebs oder generell Krebsrisiko. Wie stehst du dazu und auf welcher Grundlage?
Ja, also wir wissen ja mittlerweile, dass gewisse Studien falsch bewertet wurden und falsch ausgewertet wurden. Es wurden auch, um das einfach auch nochmal klar darzustellen, Hormone einfach vermischt. Es macht einen massiven Unterschied, ob ich ein humanidentes Hormon zuführe, ja, in der Form, wie es dem Körper entspricht, oder ob ich einen hormonähnlichen Wirkstoff wie ein Progestin oder ein Ethinylestradiol zuführe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Die Datenlage ist mittlerweile so, dass definitiv der Nutzen dem Risiko überwiegt, ja, so wir Frauen Hormone geben in physiologischen Dosierungen und dann, wenn sie sie brauchen, nämlich wenn sie Symptome haben. Und nicht so, wie das jetzt in den USA passiert, dass man sagt, ja gut, jetzt hauen wir uns alles rein ab 20 und machen hier Longevity und Prävention von allem. Das ist völliger Quatsch. Ja, ich glaube, wir brauchen Hormone, wenn wir symptomatisch sind und wenn wir starke Mängel haben. Und wichtig ist, dass wir da auch drumherum immer etwas Schützendes mitbauen, nämlich den Lifestyle, mit welchen Menschen wir umgeben, ja, was wir den ganzen Tag tun und was wir denken, was wir essen, was wir trinken, haben wir genügend Kofaktoren und Mikronährstoffe zur Verfügung, um diese Hormone zu produzieren. Also die Angst vor humanidenten Hormonen möchte ich wirklich komplett nehmen, aber ich mahne, ja, zu einem bedachten Gebrauch, bitte das mit einer Ärztin, einem Arzt abstimmen, die darauf spezialisiert ist, die weiß, wie dosiere ich, ja, welche Produkte, Präparate sind gut geeignet. Und dann, wenn man Hormone länger nehmen muss, immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Und es gibt einfach ab einem bestimmten Alter Dinge, die man beachten muss. Das heißt, man sollte einen Kardiologie-Check machen, einen Karotis-Scan. Wenn man erst später im goldenen Zeitfenster startet, das goldene Zeitfenster beginnt ab der Menopause, ab dem Tag der letzten Blutung. Und dort sollte man diese menopausale Hormontherapie starten. Je früher, desto besser. Aber da muss man einfach gewisse Dinge beachten. Ja, also nicht um sich schmeißen mit den Hormonen, sondern sie gezielt einsetzen. Mit Hirn und Herz, würde ich mal sagen.
Mit Hirn und Herz, dass man sich dabei gut wieder fühlt. Das finde ich sehr, sehr schön abschließende Worte. Ich fand das Thema und den Podcast mit dir wirklich super spannend, weil ich weiß, wie sehr du dich in dieses Thema vertieft hast, welche Expertise du da hast. Insofern tausend Dank dir für deine Zeit.
Sehr gern.
Ich bin mir sicher, es gibt viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerne mehr über dich und deine Arbeit erfahren würden. Hast du da Empfehlungen, wenn du jetzt nicht mehr in deiner Praxis arbeitest, wie kann man mehr von dir und deiner Arbeit erfahren?
Also ich habe eine Website, die kannst du ja dann sicher einblenden, nehme ich an. Ich bin auch auf LinkedIn für die Kolleginnen und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Wenn man sich da vertiefen will, kann man das auch gerne machen.
Sehr cool. Also das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Katharina, tausend Dank dir für deine Expertise und deine Zeit. War mir wirklich ein Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
Mir auch. Vielen Dank.